ARD.
Kunststoff statt Amalgam, was sich bei Zahnfüllungen ändert.
Feuer bei der Müllabfuhr, falsch entsorgte Akkus sind brandgefährlich.
Und Forscher haben verschiedene Weihnachtstypen ausgemacht.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Und es ist schon Mittwoch, der 18. Dezember. Uli ist da, Magdalena auch. Hallo, hallo. Und ihr hört uns natürlich in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Schön, dass ihr dabei seid.
Guten Morgen allerseits. Wir freuen uns.
Uli, als wir ja gestern über unser erstes heutiges Thema gesprochen haben, warst du so, was ist das? Zähne? Ja. Was für Zähne? Füllungen kenne ich nicht.
Ja, also gut, Zähne kenne ich. Füllungen kenne ich tatsächlich nicht. Hatte ich noch nie in meinem Leben. Weiß ich nicht. Kenne ich nicht.
Ey, du bist echt ein Glückskind. Also ich kenne dieses Ding, worüber wir gleich sprechen, Amalgam. Ich kenne es leider nur zu gut. Ich hatte, glaube ich, 3, 4, vielleicht auch 5 Füllungen, weil ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es gab in der DDR nur eine einzige Zahnpasta. Das war die Putzi. Und da war Zucker drin. Ja, sehr süß im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe sehr viel und gut Zähne geputzt, aber komischerweise, ich hatte immer kleine Löcher, obwohl die so süß war. Merkwürdig.
Was es bei euch alles so gab. So, und dann Amalgam, habe ich jetzt gelernt, ist ja zu 50% giftiges Quecksilber, was da drin ist. Und das soll aber jetzt eben ab dem 1. Januar 2025 verboten werden. Also diese Füllungen, weil eine allgemeine EU-weite Verordnung die Verwendung von Quecksilber insgesamt einschränkt, also darf man die auch nicht mehr in die Füllungen packen.
So ist es. Und viele Deutsche haben aber immer noch Amalgam zuhauf im Mund. Das sind eher alte Bestände, denn heutzutage verzichten eigentlich 80% aller Zahnarztpraxen auf Amalgam. Ja, eben ab 2025 wird es dann gar keine neuen Füllungen mehr geben. Wie schon gesagt, EU-weit wird das verboten und einzige Ausnahme, der Zahnarzt hält den Einsatz von Amalgam für zwingend notwendig.
Aber, jetzt kommt das Aber, Quecksilber ist giftig, haben wir schon gesagt. Aber ob bestehende Amalgamfüllungen auch wirklich gefährlich sind, das haben wir mal den Toxikologen Professor Thomas Eschenhagen vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gefragt.
Menschen, die Amalgamfüllungen im Mund haben, so wie ich zum Beispiel, müssen sich keine Sorgen machen. Das Material Amalgam enthält Quecksilber. Quecksilber ist giftig, das ist völlig unbestritten. Aber Amalgam ist ein unglaublich stabiles Material. Das heißt, das Quecksilber, was dort drin ist, bleibt ganz weitgehend dort drin. Und deshalb intakte Amalgamfüllungen rauszunehmen, ist überhaupt nicht anzuraten.
Sagt der Professor, bei mir ist es allerdings zu spät. Meine silbrigen Füllungen sind alle raus. Amalgam ist ja eine Legierung, also eine Mischung aus Quecksilber, aber auch Silber, Kupfer, Zink und Zinn. Und in dieser Mischung mit den anderen Materialien ist Quecksilber eigentlich fest gebunden, eigentlich eine sichere Sache. Und eher beim Entfernen alter Füllungen kann es gefährlich werden, sagt Zahnarzt Professor Thomas Beigler.
Das hat damit was zu tun, dass man beim Rausbohren einer Amalgamfüllung das Quecksilber sozusagen, es hat einen sehr niedrigen Siedepunkt und beim Rausbohren wird die Hitze erzeugt. Und dadurch geht das Quecksilber dann eben in eine Dampfform über und das ist wiederum etwas, was der Körper dann gut aufnehmen kann.
Ja, heute ist es so, dass der Mundraum großzügig abgedeckt wird, wenn man sowas rausbohrt, damit man das eben nicht einatmet.
Also daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, ob das bei mir damals gemacht wurde. Alternativen jedenfalls dazu gibt es zum Beispiel aus Kunststoff und Keramik. Das machen Zahnärzte seit Jahren und damit auch gute Erfahrungen. Aber die Füllungen halten in der Regel nicht so lange wie die Amalgamfüllungen. Und bisher war es so, dass auch nicht alle Kunststofffüllungen von den Kassen übernommen wurden. In Zukunft sollen aber die meisten Kunststofffüllungen eine Kassenleistung sein, hängt aber auch davon ab, welcher Zahn jetzt genau behandelt wird.
Und schwangere und stillende Frauen und Menschen unter 15 Jahren haben sowieso schon seit Jahren nur noch Kunststoff- und Keramikfüllungen bekommen. Wobei auch das eine reine Vorsichtsmaßnahme war und ist. Eine Schädigung durch eine intakte Amalgamfüllung ist nie nachgewiesen worden in Deutschland.
Ja, vielleicht trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl zu wissen, dass man theoretisch so einen hochgefährlichen Stoff in sich mit sich rumträgt. Deswegen hat sich die Weltgemeinschaft darauf geeinigt, die Quecksilberbelastung weltweit einzuschränken und es kommt dann auch ab nächstem Jahr zum Amalgamverbot in der EU.
Aber es gibt natürlich auch Kritik von einigen Lobbyverbänden, zum Beispiel der Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientenstellen, die sagt, Menschen, die kein Geld haben oder wenig Geld haben, müssen das machen lassen, was die Krankenkasse bezahlt. Und dann sind das eben die billigeren Füllungen, also die aus schlechterem Material, das nicht so lange hält. Das heißt, dann gibt es das Problem, dass Menschen, die wenig Geld haben und womöglich auch aufgrund ihrer Situation eher Karies bekommen, eine schlechtere Zahnhygiene haben, dass die auch schlechter versorgt werden.
Und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung bemängelt auch, dass das Amalgamverbot zu schnell, Zitat, quasi mit der Brechstange durchgesetzt wurde.
Unsere Kurznachrichten.
Wir haben ja schon häufiger über verschiedene Betrugsmaschen am Telefon erzählt. Ermittler aus mehreren europäischen Ländern sind jetzt in einer gemeinsamen Aktion gegen Enkeltrickbetrüger vorgegangen. In Polen wurden 3 Callcenter zerschlagen. Außerdem hat die Polizei 20 Verdächtige festgenommen. Das Muster kennt ihr ja. Die Täter rufen vor allem ältere Menschen an und versuchen sie dann dazu zu bringen, ihnen Geld zu geben. Dabei spielen sie den Opfern vor, dass ein Verwandter in irgendeiner Notlage ist.
Das UN-Flüchtlingswerk rechnet damit, dass in den kommenden Monaten 1 Million syrische Geflüchtete in ihre Heimat zurückkehren. Deutschland und andere Länder wurden aufgefordert, die Menschen nicht unter Druck zu setzen. Den Menschen müsse Zeit gegeben werden, damit sie beurteilen können, ob eine Rückkehr nach Syrien gefahrlos möglich ist.
Die FIFA hat den Brasilianer Vinicius Junior von Real Madrid als Weltfußballer ausgezeichnet. Bei der Konkurrenzveranstaltung, dem Ballon d'Or, war er noch leer ausgegangen. Da war der Spanier Rodri von Journalisten zum besten Fußballer der Welt gewählt worden. Real Madrid war deshalb ja sauer und ist damals nicht zu dieser Zeremonie gekommen.
Mi, mi, mi.
Genau, mi, mi, mi. Anderes Thema. Es gibt eine Sache, die wir alle heutzutage ständig brauchen und nutzen. Das steckt in so vielen Geräten drin, weil Kabelbindung irgendwie nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Es geht um Batterien bzw. die moderne Form, nämlich um Lithium-Ionen-Akkus. Die sind schneller im Laden, die halten auch länger und die haben auch eine höhere Leistungsdichte bei weniger Gewicht als die klassischen Oldschool-Batterien.
Und die stecken ja inzwischen wirklich überall drin, also in E-Zigaretten, in Akkuschraubern, singende Weihnachtskarten habe ich jetzt wieder gesehen, E-Bikes, elektrische Zahnbürsten. Ich meine, es gibt sogar welche hier in diesen blinkenden Schuhen, die ich meiner Tochter im Herbst gekauft habe. Also diese Vorteile von den Akkus hast du ja schon aufgezählt. Sie haben aber tatsächlich auch einen entscheidenden Nachteil. Die fangen gerne mal von selbst an zu brennen.
Ja, jeden Tag kommt es bundesweit zu etwa 30 Bränden durch selbstentzündende Lithium-Ionen-Akkus. Die Entsorgungsbranche rechnet mit ungefähr 250 Millionen Euro Schaden pro Quartal durch solche Brände, weil die Akkus landen ja irgendwann mal im Müll, weil wir die Sachen wegschmeißen, wo sie drin sind. Ja, und dann passiert es regelmäßig, dass die im Müllauto anfangen zu brennen oder später dann in der Sortieranlage oder auf dem Wertstoffhof.
Und so ein brennender Akku, der wird richtig heiß, über 1000 Grad. Diese Erfahrung hat auch Stefan Paulut gemacht, er arbeitet bei einer Müllabfuhr in Wiesbaden.
Ich habe dann gesehen, dass was reingefallen ist, was ganz merkwürdige Geräusche gemacht hat. Angefangen hat zu zischen. 3 Sekunden später kam da eine Stichflamme hervor. Ich bin vorgelaufen zum Fahrerhaus und habe dann gesagt, da hinten stimmt irgendwas nicht, da brennt auch irgendwas.
Mit seinen beiden Kollegen hat er den Akku dann doch noch aus dem Müllwagen rausgeholt.
Der Feuerwehrmann hat damals zu mir gesagt, den Müllwagen hätten wir nie wieder rausgekriegt.
Die Feuerwehr hat auch noch gesagt, wenn man den Rauch einatmet, dass das lebensgefährlich sein kann. Also wenn es uns nicht schlecht wird oder Kopfschmerz oder sonst irgend sowas, wäre es in Ordnung. Aber falls Symptome auftreten würden, sollten wir sofort ins Krankenhaus fahren.
Ja, nicht immer geht das so glimpflich aus wie bei den Jungs. In Bremen ist vor 2 Jahren eine Wertstoffhalle komplett ausgebrannt, weil sich ein Akku entzündet hat. In Waiblingen in Baden-Württemberg hat der Wiederaufbau so einer Anlage nach dem Brand 2,5 Millionen Euro gekostet.
Boah.
Und von der Gefahr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal ganz zu schweigen, da geht es ja nicht um Geld, sondern um Leben.
Ja, und bei mir in Berlin haben Mitarbeiter von einem Entsorgungsbetrieb auch schon eine Demo gemacht, weil sie da mehr Vorgaben fordern. Also, dass die Akkus überall drin sind, wird sich natürlich nicht ändern. Das ist klar Stand der Technik. Die Frage ist aber, wieso die brennen von alleine? Also mechanische Kraft kann da ein Fall sein, zum Beispiel in der Müllpresse. Das kann einen Kurzschluss auslösen. Und das Lithium in den Akkus ist ja auch meistens in der Flüssigkeit gelagert, Ethylen oder Propylencarbonat. Und beides brennt leider richtig gut. Und diese Kombi aus den entzündlichen Flüssigkeiten und einem Kurzschluss macht die Dinger leider so gefährlich.
Und weil es so unglaublich viel Müll in Deutschland gibt und so viel Müll mit Akkus drin, ist es einfach unrealistisch, die auszusortieren. Händisch geht das sowieso schon mal gar nicht. Und große Maschinen könnten eben genau das Problem auslösen, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass sie die Akkus beschädigen.
Und löschen ist auch extrem schwer für die Feuerwehr. Also man muss die wirklich sehr, sehr lange kühlen. Viele Müllanlagen haben inzwischen vorgesorgt und überwachen ihre Hallen auch mit Wärmebildkameras, um eine Hitzeentwicklung sofort zu bemerken. Die haben auch Löschanlagen da installiert und Trennwände, damit im Ernstfall nicht direkt die ganze Halle abfackelt.
Unterm Strich sind wir da alle mit drin in der Verantwortung, weil die Akkus gehören eben nicht in den normalen Hausmüll. Weder in Form der E-Zigarette noch in Form der, wie du gesagt hast, singenden Weihnachtskarte. Mhm. Eigentlich müssten die getrennt werden oder eben auf dem Wertstoffhof abgegeben werden. Das ist aber auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Ich weiß, bei mir gibt es zum Beispiel so ein Schadstoffmobil vom Entsorger. Mhm. Das fährt durch die ganze Stadt und steht dann auch alle paar Wochen direkt bei mir um die Ecke. Da kann ich dann ja alte Farbdosen, aber eben auch Akkus abgeben.
Ja, super praktisch. Ich habe neulich so einen Akku in einer kleinen Kinder-Elektrozahnbürste beim Elektroladen um die Ecke abgegeben. Der nimmt das auch. Und die EU hat auch vor kurzem strengere Regeln für das Recycling von Akkus und Batterien beschlossen. Also für uns Verbraucher wird es in Zukunft hoffentlich noch einfacher, die Dinger richtig zu entsorgen. Müssen wir tatsächlich dann auch machen. Darf man echt nicht in den Müll schmeißen.
So, und auch heute wollen wir mit euch ein bisschen über Weihnachten sprechen, euer Weihnachtswissen aufhellen. Die Universität der Bundeswehr in München führt nämlich seit Jahren eine Weihnachtsstudie durch, also wie die Menschen in Deutschland Weihnachten feiern. Und diese Wissenschaftler, die kommen aus dem Bereich Digitalmarketing und haben mehr als 1200 Leuten zig Fragen rund um Weihnachten gestellt. Und die Erkenntnis war, es gibt im Wesentlichen drei Weihnachtstypen.
Ja, das sind, glaube ich, Gruppierungen, von denen wir gar nicht wussten, dass wir dazugehören. Ich glaube, der ein oder andere schreit gleich innerlich so, jo, fühle ich. Also die größte Gruppe sind die, für die die religiöse Bedeutung des Festes kaum noch eine Rolle spielt. Dazu gehört fast die Hälfte. Die Wissenschaftler nennen sie die Großzügigen. Und für diese Gruppe ist Weihnachten ein Fest des Gebens und der Gemeinschaft. Sie haben große Freude daran, anderen etwas zu schenken und verbringen gerne Zeit mit ihren Liebsten. Wichtig sind dabei gutes Essen, viele Plätzchen. Meistens kaufen sie ihre Geschenke online. Ich würde sagen, ja, hebe meinen Finger. Bin dabei.
Die zweitgrößte Gruppe nennen die Forschenden die Pragmatiker. Dazu gehören 35%. Diese Leute schätzen Ruhe, gutes Essen und pragmatische Geschenke. Weihnachtsmusik und aufwendige Deko oder Bling-Bling sind ihnen eher weniger wichtig. Das ist übrigens auch die Gruppe, die besonders genervt ist vom Klassiker Last Christmas. Und sie verschenken auch etwas häufiger als die beiden anderen Typen Smartphones, smarte Glühbirnen oder Wintersportausrüstung.
Okay, teure Geschenke genau. Also. Gucken wir noch auf die kleinste Gruppe in der Studie. Das sind die sogenannten Traditionalisten. Die machen nur 17% aus und ja, genau, wie der Name schon sagt, sie sind eher traditionsbewusst. Wichtig sind ihnen Religion, Weihnachtsmusik und Bräuche. Sie haben ein tieferes Wissen über die christlichen Hintergründe des Weihnachtsfestes und mit neuen Trends, na, kennen sie sich nicht so aus. Sie sind auch die mit den wenigsten Wünschen auf dem Zettel. Und wenn, dann stehen da so Sachen drauf wie ein gemeinsames Event oder auch selbstgemachtes, gebasteltes.
Ich glaube, ich bin ehrlich gesagt so eine Mischung aus allem. Also ich liebe es irgendwie, Geschenke zu machen und habe selbst eher weniger Wünsche, also materiell jedenfalls. Ich liebe aber auch ehrlich gesagt Bling Bling und viel Beleuchtung Weihnachten. Ich gehe aber zum Beispiel auch jedes Jahr in den Gottesdienst. Also irgendwie, ich kann mich nicht
Nummer
so richtig
zuordnen.
Ja, Nummer 4, genau, best of. Ich kann mich nicht so richtig zuordnen.
Witzig ist auch, dass die Leute in Sachen Musik befragt wurden und da zeigten sich regionale Unterschiede. Chris Rears Song Driving Home for Christmas ist nämlich im Norden besonders beliebt und im Westen eher nicht so. Und Rolf Zuckowskis Weihnachtsbäckerei hat im Osten seine Hochburg und im Süden eher nicht.
Also auch da kann ich nur sagen, weiß ich nicht, ob ich das so glauben kann. Die Menschen wurden alles Mögliche zu diesen Klassikern gefragt und herausgekommen ist eine Liste, was man auf einer Familienfeier spielen sollte und was nicht, weil es eben nervt und überstrapaziert ist. Sichere Songs sind demnach zum Beispiel Chris Rea, aber auch der totale Oldie White Christmas von Bing Crosby oder Jingle Bells von Frank Sinatra. Mhm. Geht immer. Ja. Meiden sollte man hingegen, weil es Generationenkonflikte auslösen könnte. Santa Claus is Coming to Town von den Jackson 5 oder
was?
Das Kinderlied Weihnachtsbäckerei. Also ich weiß, welcher Erwachsene ist denn von der Weihnachtsbäckerei genervt? Da gehen doch
oder
alle mit ab.
Spannend ist auf jeden Fall auch der Punkt, was die Leute kritisch an Weihnachten sehen. Dabei kam nämlich raus, dass viele Menschen sich an Weihnachten manchmal gezwungen fühlen, eine festliche Stimmung zu erzeugen, auch wenn ihnen nicht danach ist. Ja, fühle ich auch, vor allem bei 10 Grad.
Genau, und dass viele Menschen auch Geschenke kaufen, von denen sie wissen, dass sie später eigentlich gar nicht genutzt werden.
Und zu guter Letzt neigen viele Menschen dazu, in der Weihnachtszeit mehr Geld auszugeben, als ihr Budget zulässt.
Naja, wenn man es für schöne Sachen ausgibt, für sich und andere, finde ich das eigentlich okay.
Ah, jetzt wisst ihr Bescheid. Also wir zwei beide sind eher, ticken ein bisschen unterschiedlich in Sachen Weihnachtstyp. Uns interessiert jetzt aber vor allem, welcher Typus seid denn ihr? Wie steht ihr in Sachen Weihnachten? Wie seid ihr drauf? Wie steht ihr zu Weihnachten? Wie seid ihr drauf? Worauf freut ihr euch? Was ist euch wichtig zu Weihnachten? Was geht euch vielleicht total auf den Senkel? Die Familie, das Essen wiederum ist schön. Ihr liebt blinkende Lichterketten oder euch nervt es? Sagt uns mal Bescheid.
Genau, erzählt mal gerne eine Sprachnachricht davon. Bei WhatsApp hauen wir dann am Freitag hier raus. Die Nummer findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
So, dann erstmal bis morgen, wenn ihr mögt. Wir freuen uns auf euch. Ciao.
Bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.